Vielen Dank, Rana. Und ich möchte auch meinen Dank aussprechen an alle drei Kuratoren, Organisatoren dieses Ereignisses, sowie alle Mitarbeiter des HKW für ihre Gastfreundschaft und ihre Unterstützung. Lieber U, ich befinde mich hier in einer Echokammer. Die Soldaten sagen mir, dass du mich nicht treffen willst. Ich traue ihnen nicht. Wenn du wirklich nicht mit mir sprechen willst, dann schreib mir doch bitte einen Grund und unterschreibe es, damit ich weiß, dass du es geschrieben hast. Vielen Dank, M. Das ist ein Brief von einem Rechtsanwalt an einen Kunden im Gefängnis, einen Mandanten. Dieser Gefangener ist ein Kriegsgefangener, der eigentlich kein Kriegsgefangener ist, sondern als fremder, feindlicher Kämpfer bekannt ist. Im Dezember 2014 hat mir ein Kollege eine sehr umfangreiche Sammlung von geschriebenen Dokumenten übersandt, die ihr von den Anwälten, nicht dem, der hier sitzt, aber von einem der Anwälten übergestellt wird, der mit jemenitischen Gefangenen in Guantanamo arbeitete. Dieser Brief war unter diesem umfangreichen Archiv. Sie wollte darüber arbeiten und sie wollte die Erfahrungen dieser Menschen veröffentlichen. Zu diesem Zeitpunkt brauchte die Situation eine dringende Aufmerksamkeit. Es gab wieder einen großen Hungerstreik im April 2013. Der zum Teil der Situation geschuldet, wo 56 Gefangene aus Jemen eigentlich freigesprochen wurden, aber aufgrund des allgemeinen Verbots der Freilassung von 2009 stecken geblieben waren bzw. sich hier zurückgehalten wurden. 12 sind am 15. August 2016 zurückgeschickt. 12 konnten überhaupt nicht zurück und sind hauptsächlich jetzt oder finden sich jetzt in den Vereinigten Arabischen Emiraten wieder, wo sie sich eigentlich unter Hausarrest befinden. Der Gedanke war also, dass ich mich auf etwas schreiben wollte über diese Gefangenen und ihre Geschichten veröffentlichen wollte. Aber nichts ist daraus geworden, weil ich habe auch aufgrund von kalendarischen Schwierigkeiten erstmal andere Projekte abschließen müssen. Aber dieses umfangreiche Konvolut hat auch Fragen aufgeworfen, was ich darin finden würde, welche Bedeutung da drin ist, für wen und wie könnte man am besten diese Bedeutung übersetzen. Ich habe noch nicht die Antwort auf diese Fragen jetzt gefunden. Ich kann sie Ihnen heute nicht vorstellen, aber ich möchte vielleicht laut darüber nachdenken, wie ich das herausarbeiten kann und vielleicht im Laufe auch dieser Arbeit einen Beitrag zur allgemeinen Debatte beitragen. Ich habe Gefangenschaft und Verhaftungen in verschiedenen Kontexten schon seit einer ganzen Reihe von Jahren untersucht. Den sozioökonomischen, politischen Kontext und die Ziele, die dahinter stecken, aber dann auch die radikale Methodologie der Verhaftung, die Gefangene ausüben, nämlich die im Grunde genommen eine Art subversives Wissen hervorbringen des Gefangenenregimes selbst und wie es möglich ist, sich anzupassen an eine Situation, wo man enteignet und im Grunde genommen entmündigt ist. Wie Sie wissen, ist es in den 70er Jahren und dann an seinem Tiefpunkt Anfang des 21. Jahrhunderts der Fall gewesen, dass die Vereinigten Staaten das größte Gefangenensystem der Welt geschafft haben. Ich habe, wie andere, versucht zu verstehen und habe es natürlich auch aufgegeben, zu verstehen, wie dieses Massengefangenensystem geschaffen worden ist. Vor dem 11. September 2001 war es im Grunde genommen ein sehr kleiner Bereich. Es betraf vor allen Dingen Soldaten, die sich des Verrats, der Meuterei oder anderen ungebührlichen Verhaltens schuldig gemacht haben. Danach änderten sich die Sachen. Und bis 2005 hat die BBC angenommen, dass etwa 60.000 Einzelpersonen bereits als Gefangene, als Resultat der von den USA geführten Kriege in Afghanistan und Irak waren. Die USA haben also einen sehr umfangreichen militärischen Gefangenenkomplex geschaffen. In Guantanamo gibt es 6 Einheiten, die ursprünglich 800 Gefangene hielten, im Irak und Afghanistan, wo Tausende in Dutzenden von Anlagen gefangen sind. Einige davon sind sogenannte Black Sites, andere von ihnen sind große neue Hochsicherheitstrakte, die für diesen Zweck gebaut worden sind. Die Bedeutung des militärischen Gefängnisses blieb im Hintergrund bis 2004 dann die Fotografien der Folter, die irakische Gefangene erlitten in Abu Ghraib, veröffentlicht wurden oder stattfand. Das war zum ersten Mal der Fall, dass dann die große Öffentlichkeit davon Kenntnis nahm. Die moralische Entrüstung war natürlich verständlich, die damals entstand. Und die Medienaufmerksamkeit, die damit den Kriegsgefangenen zuteil wurde, war wichtig. Aber zu viel Aufmerksamkeit richtete sich auf Abu Ghraib, Guantanamo und andere Gefängnisse und definierten das als außergewöhnliche, extrarechtliche oder isolierte Vorkommnisse der staatlichen Machtausübung. Aber, wie Abu Jamal es bereits gesagt hat, wenn Sie Afrikaner oder Native Americans sind, dann wissen Sie, wie sehr Folter ein wesentlicher Bestandteil des American Way of Life ist. Simultan und gleichzeitig zu der Veröffentlichung der Abu Ghraib-Fotografen hat Mark Dow sein fürchterliches Exposé über und sein wirklich haarsträubendes Exposé über die heimlichen, zeitlich nicht begrenzten und repressiven Gefangennahme von Immigranten im amerikanischen Gulag Inside Your US Immigration Prisons veröffentlicht. Und es zeigte auch, wie das im Rahmen des War on Terror von der Bush-Regierung mit inszeniert wurde. Es gab also 20 Alternativberichte, auch als der Ausschuss gegen Folter der Vereinten Nationen zusammenkam, um über das System, das unter der Bush-Regierung installiert wurde, zu beraten. Der Bericht von Dow und andere Berichte waren wichtig, um sich daran zu erinnern, wer eigentlich vergessen wurde in diesem Schock und dieser Wut in der Folge des 11. September. Aber es wurde auch die Basis, um eine echte Solidaritätsbewegung in den Leben zu rufen. Vor allen Dingen angesichts des islamfeindlichen allgemeinen Gefühls in der Politik, die installiert wurde. Ich habe angefangen, die Beziehung zwischen US-Militärgefängnissen im Ausland und den zivilen Strafvollzug herzustellen, weil ich hatte das Gefühl, dass es da eine Verdeckung gab dessen, was tatsächlich stattfindet, nämlich der entmenschlichenden Bedingungen, die alle Gefangenen in den USA bereits erleben. Ich habe also in einer Reihe von Artikeln versucht zu zeigen, dass es eine Verbindung gibt zwischen dem US-militärischen Strafvollzug und dem zivilen Strafvollzug, und zwar auf vier überlappenden Ebenen. Da geht es um das Personal, das Sanktionsregime, Recht und Geopolitik, und ich werde das zusammenfassen. Auf der ersten und grundsätzlichen Ebene ist die Verbindung zwischen, da besteht die Verbindung in dem Personal selber. Das militärische Gefangenen- und Strafvollzugssystem war nicht ausgebaut für die Anzahl von Gefangenen, und deswegen brauchte es zivile Wachen, die in die Army Reserve aufgenommen worden sind und dann auch die Gefängnisse geleitet haben. Sie werden sich sicherlich daran erinnern, dass Ivan Frederick und Charles Grainer verurteilt wurden, weil sie irakische Gefangene geschlagen und erniedrigt hatten. Aber sie waren auch beide Gefängniswachen, Frederick in Virginia und Grainer bei einem Hochsicherheitsgefängnis in Pennsylvania, SCI Green, wo er immer wieder aufgefallen war aufgrund seiner gewalttätigen Art gegenüber den Gefangenen. Die beiden waren eigentlich nur ein Beispiel eines viel größeren Bildes. Die 300. Militärpolizeibrigade, die Mehrheit derer waren von Michigan, haben Camp Delta auf Guantanamo entwickelt. John Vernetta war der amtierende Offizier und war gleichzeitig auch Vorsitzender und Direktor des Gefängnisses in Indiana. John J. Armstrong, der in 2004 der stellvertretende Leiter der Operationen in Amerika war, auch gleichzeitig der Vorsitzende des Connecticut Commission of Corrections von 1995 bis 2003 und so weiter und so fort. Allgemein sind also US-Gefängnisse sehr militarisiert mit vertikalen Kommandostrukturen, Unterwerfungsnormen und einer paranoiden Wir-gegen-die-Kultur, die praktisch von der soldatischen Kultur nicht zu unterscheiden ist. Gefängnisse sind sehr gewalttätige Orte in den USA mit komplexen institutionellen, spezifischen, auch rassenbezogenen Kategorien, die das tägliche Leben organisieren. Es gibt hochentwickelte Waffensysteme, Überwachungssysteme, Ketten, sensorische Entbehrungen und auch Reizüberflutungen, willkürliche Befehle und das ganze Spiel aus Zuckerbrot und Peitsche. Das ist das normale System in den zivilen US-Gefängnissen. Und dieses System wurde in eine chaotische Situation verlagert, wo Menschen mit geringer Erfahrung, aber mit unlimitierten Mitteln dies umsetzen mussten. Was die Fotografien aus Abu Ghraib zeigten, war nicht die Ausnahme, sondern im Grunde genommen der Modus operandi eines modernen US-zivilen Gefängnissen. Es war im Grunde genommen die Normalität außergewöhnlicher Brutalität eines allgemeinen Bestrafungsregimes, das eigentlich auch den zweiten Punkt der Verbindung zwischen militärischen und zivilen Strafvollzug darstellt. Die rechtlichen Begründungen für den Krieg gegen den Terror, die Entführungen und die unbegrenzte Festhaltung von Kriegsgefangenen sind komplex und sind auch Teil des Military Commissions Acts, eines Gesetzes, das 2006 und 2009 nochmal erneuert wurde. Ich bin sicher, dass Ramzi Kassem darüber noch mehr sprechen kann, deswegen möchte ich das ihm überlassen. Ich möchte hier nur einen begrenzten Punkt hervorbringen, nämlich dass das Gefangene mit begrenztem Zugang zur Rechtsberatung, die incommunicado in geheimen Orten gehalten werden, die beschuldigt werden, interne bürokratische Regeln nicht eingehalten zu haben und die von den Behörden, die sie auch gleichzeitig halten, verurteilt werden, nur begrenzt die Möglichkeit haben, unabhängig vor ihren Behörden zu stehen. Diese Art von Gefangenen befinden sich bereits in den USA, genauso wie man sie jetzt in Afghanistan, Irak oder Kuba wiederfindet. Aufmerksame US-Gefangene wussten das, so wie die US-Behörden auch und diejenigen, die hinter ihnen stehen, wie ihre Anwälte. In den 80er und 90er Jahren des letzten Jahrhunderts haben US-Gerichte die zivilen und politischen Rechte der Gefangenen begrenzt auf Hinwirken der Reagan- und Clinton-Regierungen. Und sie haben, wenn nicht vollkommen, zumindest sehr stark den achten Verfassungszusatz unterwandert bzw. erodiert, der gegen grausame und ungewöhnliche Sanktionen vorgeht. Wie Colin Dayan zeigt, die Supreme Court einige Fälle, die mit dem achten Verfassungszusatz zu tun haben, wo es nämlich darum geht, dass diese Bestrafung eigentlich von rechtlicher und judikativer Aufsicht begründet werden müssen, nun auf Administrabasis durchgeführt werden können. Das hat auch dann zu den sogenannten Detainee Interrogations Memos geführt von den Bush-Anwälten. Diese Memos sind zwar nicht letztendlich gesetzt worden, aber sie begründen und letztendlich legitimieren eine gewisse Aktivität und beziehungsweise eine Autorität, die von der Polizei ausgeführt wird, um Ordnung und Einhaltung, also, das heißt der Sicherheit, absolut gewährleistet werden muss. Das ist in sich auch nicht kompatibel mit den Bestrebungen, die in der Genfer Konvention oder im Kriegsvölkerrecht verankert sind. Die Erosion dieses achten Verfassungszusatzes macht also diese Trennung zwischen gerechtfertigter Bestrafung und Bestrafung, die erniedrigend ist, mehr und mehr durchlässig. Gewissen Gruppen in den Vereinigten Staaten wird auch noch eine größere Bürde aufgebürdet, nämlich den Schwarzen, den Native Americans, den Latinos und zunehmend auch den Muslimen. Sie sind stigmatisiert als stetige Gefangene im Grunde genommen. Orlando Patterson hat diese Analyse des Idioms der sozialen oder gesellschaftlichen Todes durchgeführt und hat genau zusammengefasst, dass es die Outsider, also die Außenseiter, die Fremden, die Ungläubigen, die Kriegsgefangenen und die Insider, nämlich die Kriminellen, die Enteigneten und die Rebellen sind, die niemals gehören können. Er schrieb, der eine fiel, weil er ein Gegner war, der andere wurde ein Gegner, weil er gefallen war. Massengefangenschaft ist eine Form von organisierter Vernachlässigung, wo die anvisierten Bevölkerungsteile im Grunde genommen als Überschuss und als wegwerfbar behandelt werden. Und das geht weit hinten über die Mauern des Gefängnisses hinaus. Massengefangenschaft ist eine Technik, um den Kapitalismus, der auf Rassentrennung basiert und seine grundsätzlichen Ungleichheiten und Miserien mit sich bringt, zu managen. Und das trifft besonders die schwarzen Gemeinschaften, und die immer wieder und über die Geschichte hinweg immer wieder eine Vernachlässigung erlebt haben. In den USA ist es so, dass die Massengefangenschaft eine zentrale Rolle in der Verstetigung und in der Ausweitung einer Sicherheits- und Kriegsökonomie bedeutet, die sowohl extraktiv ist als auch sehr, sehr repressiv ist. Wir sind jetzt 15 Jahre nachdem der Global War on Terror ausgerufen wurde. Und obwohl Präsident Obama diesen Begriff zurückgezogen hat, ist es dennoch so, dass die militärische Gefangenschaft auch zurückgeht, aber zu gleicher Zeit die Immigrationsgefängnisse, die vom Department of Homeland Security geführt werden, dass dort die Bevölkerung zunimmt in diesen Gefängnissen. Und es ist im Grunde genommen auch eine Art von militärischem Gefängnis. Das wird angetrieben von Ideologien der Ordnung, der Aufstandsbekämpfung und der Politik, um gewisse Effekte eines räuberischen, auf Rassentrennung basierenden Kapitalismus abzufedern. In diesem Krieg, wo ist die Unterscheidung zwischen internen und externen Feinden extrem fragil ist, ist es dieser Krieg, der sowohl darauf abzielt, interne als auch externe Gegner hervorzubringen. Denn es geht um die Kriminalisierung. Aber man muss sich daran erinnern, ein Kriegsgefangener ist kein Krimineller, solange ihm nicht ein spezielles Kriegsverbrechen vorgeworfen werden kann. In diesem Krieg ist die Unterscheidung zwischen denjenigen, die außerhalb sind, oder der polizeilichen Machtausübung, das heißt diejenigen, die im Land sind, wird diese Unterscheidung immer dünner. Und das wird umso mehr diffuser, je wichtiger die polizeiliche Machtausübung wird. Und das ist wirklich das, was ich jetzt noch erwähnen möchte. Wenn ich mich auf polizeiliche Machtausübung beziehe, dann beziehe ich mich nicht auf die Polizeibeamten und die Polizeiabteilung, ihre spektakulären Gewaltausübungen, wo es sie begleitet, zum Beispiel von militärischer Hardware oder Anti-Aufstandsbekämpfungstaktiken, sondern es geht um die Art der Regierungsführung. Es geht im Grunde genommen um eine Machtbefugnis, die darin besteht, die gegenwärtigen Bedrohungen des sozialen Gefüges oder Ordnung zu bekämpfen und zukünftige zu vermeiden. Insofern ist die polizeiliche Machtausübung immer auch antizipatorisch. So wie sie im 17. und 18. Jahrhundert konzipiert wurde, geht es vor allen Dingen darum, den harmonischen Staat hervorzubringen, in dem alle Angelegenheiten gut geordnet sind. Die Siedlungskoloniale oder die kolonialen Regimes der Siedler sind gute Laboratorien für die Entwicklung einer solchen Polizeimacht gewesen, die darauf abzielt, den Privatbesitz und die soziale Ordnung zu schützen, so wie wir das sehen auch in den Vereinigten Staaten vor dem Sezessionskrieg war die polizeiliche Machtausübung ein Rassenprivileg. Der Staat hatte kein Gewaltmonopol. Es war das Recht der Sklaveneigner und ihrer Leute, zum Beispiel in Slave Patrols und den Arbeitsaufsehern, hier Polizeimacht auszuüben und praktisch judikatives Recht auszuüben. Sie konnten im Prinzip ist es eigentlich so, dass die polizeiliche Machtausübung dort aufhört, wo der Richter über die Bestrafung entscheidet. Obwohl dieses Prinzip verfassungsgemäß ist, hat es doch eine sehr variationsreiche Geschichte hinter sich. In den Vereinigten Staaten ist es zum Beispiel so, dass dieses spezifische Recht den weißen Landbesitzern zugesprochen wurde. Stand Your Ground, wie es allgemein bekannt ist, hat die Rechtsgrundlage für die Freisprache von George Zimmerman gestellt, der Trayvon Martin ermordet hatte. Die rechtlichen Prinzipien finden wir in der Geschichte der Black Codes, Convict Leasing und Lynching nach dem Sezessionskrieg. Das individuelle Recht, Waffen zu tragen, kann als als vorgelagertes Recht gesehen werden oder vielleicht einfach nur als praktisches Bedürfnis oder praktische Bedingung, um diese polizeiliche Machtausübung durchzuführen. Die politische Geschichte zeigt, dass die das Bestehen auf diese Möglichkeit, Waffen zu tragen, auch Teil dieses Kampfes ist um die polizeiliche Machtausübung. Das wurde besonders deutlich, als Black Panther, also die Black Panther Party, Partei 1967 in den California State Capitol eindringen wollten mit ihren Waffen, wo gerade ein Gesetz verabschiedet wurde, um ihnen das zu verbieten. Da sie in das Gebäude nicht eintreten konnten, wurden sie dann fotografiert mit ihren Waffen in der Hand auf den Treppen. Und das ist eines der berühmten Bilder aus dieser Zeit. Allgemeiner betrachtet ist das auch eine Geschichte, die als eine begrenzte Autorität gesehen werden kann, der es erlaubt ist, zu bestimmen, wer jetzt nun die Ordnung bedroht oder nicht. Das heißt in anderen Worten, die Verbrechen zu schaffen und die Kriminellen zu schaffen. Es ist deutlich, dass Polizeiabteilungen zum Beispiel immer noch natürlich für ihre Arbeitgeber arbeiten. James Baldwin hat sie die angeheuerten Gegner der städtischen schwarzen Gemeinden genannt. Und der Preis, der dafür bezahlt wird, ist, dass der einzelne Polizeibeamte, der dann vielleicht exzessiv vorgeht, bestraft wird. Aber im Grunde genommen geht es um den weißen Charakter der Polizei. Und der weiße Charakter bezieht sich jetzt nicht auf die Ethnizität Einzelner in der Polizei, sondern der Status. Es bezieht sich auf den Status, der die Immunität vor der Verfolgung darstellt. Um abzuschließen, möchte ich unterstreichen, inwiefern die polizeiliche Machtausübung im Grunde genommen die Rassentrennung und die auf Rassen fußende Ordnung des Staates, die der Staat eigentlich für gesetzlos erklärt hat oder ungesetzlich erklärt hat, doch untermauert. Und in den USA findet dies statt, obwohl die Annahme besteht, dass das eigentlich nicht mehr existiert. Also der Staat hat eigentlich diese Rassentrennung für ungesetzlich erklärt, aber die Polizei setzt dies nach wie vor um. Der eine fiel, weil er der Gegner war, der andere wurde der Gegner, weil er gefallen war. Heute leben Amerikaner in einem Polizeistaat, der von einem sehr selbstsicheren, weißen, nationalistischen Regierungsgefüge beaufsichtigt wird. Dieser Polizeistaat ist sehr, sehr mächtig. Er ist erfahren in der Kriegsführung, in der Schaffung interner und externer Gegner, im Selbstschutz durch das Recht und die Gesetzgebung, den nationalen Mut und im Grunde genommen sanktionierte Ignoranz. Es ist nicht einfach nur eine Frage. Das beantwortet natürlich nicht die Frage, was man jetzt mit den Geschichten der jemenitischen Männer machen sollte oder diesem großen Archiv gemacht werden. Es ist sehr, im Grunde genommen, was ich jetzt hier vorgestellt habe, ist noch recht rau und ungeschliffen. Aber es ist im Grunde genommen auch diese irremachende Qualität der Gefängnisse. Und diese Sprachen sind nicht miteinander vereinbar. Der Punkt, an dem sie sich treffen, ist woanders. Es ist der Punkt, wo es eine Opposition zum Polizeistaat gibt, die entsteht gegen dieses Leben. Eine Opposition, in der viele Männer und Frauen, die in den Gefängnissen sind, ihren Beitrag leisten. Vielen Dank.